unterwegs jünger werden, das wollen wir miteinander entdecken, was es heißt, von Jesus zu lernen. Dazu sind wir letzte Woche gestartet in so eine Predigtserie, um zu schauen, wie sieht es aus, von Jesus zu lernen, bei ihm in die Schule zu gehen und mit diesem zugegebenermaßen herausfordernden Text geht es heute weiter. Und eine ergänzende Vorbemerkung noch oder vielleicht auch zwei. Letzte Woche habe ich gesagt, das ist ein Thema für Erwachsene und für Teenager und das gilt altersunabhängig. Und mir ist nochmal wichtig zu sagen, das gilt auch geschlechtsunabhängig. Also Jesus hat zwar 12 Apostel berufen, aber er hat natürlich nicht nur männliche Nachfolger gehabt, sondern genauso auch Frauen. Und auch in der ersten Gemeinde haben Frauen eine wichtige Rolle gespielt. Und der Auftrag von Jesus, dass Menschen seine Jünger, seine Nachfolger werden sollen, der ist natürlich auch nicht nur auf Männer beschränkt. Das einfach nochmal als Vorbemerkung, damit niemand hier schon gleich am Anfang gedanklich aussteigt. Und heute in diesem Text geht es tatsächlich eher so um das Kleingedruckte. Ja, wenn man irgendwo etwas kauft, etwas unterschreibt, dann gibt es ja meistens irgendwo hinten dran zig Seiten, oder man wird gefragt, haben Sie die AGB gelesen? Und jeder, der sich schon mal überlegt hat, habe ich eigentlich schon mal gelogen, der hat vielleicht dann in dem Moment nicht ganz die Wahrheit gesagt, wo man ganz schnell diesen Klick macht und sagt, ja, ich habe das gelesen. Also niemand liest es wahrscheinlich komplett. Und um sowas Kleingedrucktes geht es heute auch. Es ist nur bei Jesus nicht so kleingedruckt. Es gehört zu den Aussagen von Jesus, die eher unangenehm sind, aber er ist ehrlich, er unterschlägt das nicht. Und ich lade jetzt einfach ein, egal mit welchen Ohren du diesen Text gehört hast, nicht zu schnell auszusteigen, sondern das zumindest nochmal auf dich wirken zu lassen, ein bisschen weiter darüber nachzudenken. Wir können auch gerne später noch weiter darüber reden. Das ist sicherlich kein Text, der, ja, wo man sofort mit durch und fertig ist. Aber mir wäre einfach wichtig, dass du jetzt nicht sofort sagst, oh, das habe ich gelesen, das klingt total abgefahren, damit will ich nichts zu tun haben. Das wäre so ein bisschen so, wie wenn man sofort den Arzt wechselt, nachdem er einem einmal eine etwas ungute, unangenehme Diagnose gegeben hat. Sollte man vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, ob nicht vielleicht doch was dran sein könnte. Und so ist das hier auch mit diesem Text. Und wir haben das Thema für heute überschrieben, Jüngerschaft ist kein Ponyhof. Und bevor sich da jetzt wieder irgendjemand beleidigt fühlt, ich habe noch nie auf einem Ponyhof gearbeitet. Ich glaube gut und gerne, dass das auch anstrengend ist. Also bitte soll jetzt niemand aussteigen und sagen, ich bin den Ponyhofbesitzern hier irgendwie auf die Füße getreten. Aber um dieses Thema soll es heute gehen. Und der erste Gedanke ist, die Schwierigkeiten, die gehören zum Leben mit Jesus dazu. Das ist ja ein Großteil dieses Textes, dass Jesus einfach den Menschen, die dann gekommen sind und haben gesagt, boah, Jesus, du bist ein ganz interessanter Typ. Du bist, ja, was du alles machst, was du alles sagst, was du alles kannst, dass er dann auch sehr ehrlich ist und sagt, aber seht auch das andere. Und auf den ersten Blick kann man ja denken, das ist jetzt irgendwie keine besonders gute Werbung. Also, wenn Jesus Marketingberater gehabt hätte, die hätten sicherlich von dieser Strategie abgeraten. Aber Jesus ist sehr ehrlich. Er will, dass die Jünger merken, worum es geht. Und er will, dass sie das wissen, dass sie nicht hinterher sagen, hättest du das doch mal gleich gesagt, sondern er möchte, dass sie das entdecken. Ja, das kann Schwierigkeiten nach sich ziehen. Das kann Verfolgung in unterschiedlicher Art und Weise nach sich ziehen. Das kann Ärger bis ins Familienumfeld nach sich ziehen. Und das bedeutet eben nicht unbedingt, dass alle einem auf die Schulter klopfen und sagen, ja, super Sache, dass du mit diesem Jesus lebst. Und deshalb auch diese klare Ansage am Anfang dieses Textes, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Die Schwierigkeiten gehören dazu, genau der erste Gedanke. Das hat mit diesem Bild zu tun. Und ich finde es spannend, weil Wölfe sind ja vielerorts gerade in aller Munde. Also der Wolf kommt zurück nach Hessen. Wenn man das mal eingibt, wo sich in den letzten Wochen alles hier auch in unserem näheren Umfeld Wölfe rumgetrieben haben. Sehr spannend und sehr herausfordernd. Und ich will da jetzt keine politische Diskussion vom Zaun brechen. Aber es ist total verständlich, dass Hirten, Schafzüchter um ihre Herden fürchten. Und dass natürlich die Wölfe das Essen, was so auf der Wiese rumsteht, was leicht zugänglich ist, oft dem vorziehen, was sie erst mühsam jagen müssen. Und es ist sehr verständlich, Schafe sind für Wölfe eine leichte Beute. Die sind eine absolute Bedrohung und wenn man das so sieht, dann macht es dieses Bild nochmal klarer, wenn Jesus sagt, ich sende euch genau da mitten hin. dann sagt er seinen Leuten ja, geht raus aus der Komfortzone, wo immer alles gemütlich ist, und Schafe unter die Wölfe, das heißt ja, das ist ein Umfeld, was alles andere als lebensfreundlich ist. Denn Wölfe werden sicherlich nicht mit den Schafen spielen. Wölfe werden auch mit den Schafen keine diplomatischen Prozesse und Gesprächsgruppen anstoßen und gucken, kann man sich da irgendwie einigen, sondern die Wölfe werden die Schafe fressen. Das ist das, was Jesus seinen Leuten sagt. Und das wird nicht jeder gut finden, aber das kann dazugehören für Menschen, die mit Jesus leben. Und Ingrid Laucher hat es schon gesagt, wir leben in einem Umfeld, wo Toleranz ein hoher Wert ist und wo es wichtig ist und gut, dass wir uns einander gegenseitig stehen lassen. Aber es gibt natürlich viele Gegenden in dieser Welt, wo das anders gesehen wird. Und bei uns ist das ungewohnt, aber weltweit durchaus normal, dass ein Bekenntnis zu Jesus Schwierigkeiten bedeutet. Es ist deshalb vielleicht eher für uns nochmal verwunderlicher und manchmal auch ein bisschen bequemer, dass es anders ist, auch wenn ich natürlich froh bin, dass es so ist. Schwierigkeiten kann es natürlich trotzdem geben. Ja, vielleicht sind es die Klassenkameradinnen, Klassenkameraden, die dich auslachen, weil du in irgendeinen frommen Club gehst. Vielleicht ist es die Familie, die null Verständnis dafür hast. Und es ist noch nicht lebensbedrohlich, aber es ist trotzdem herausfordernd. Es kostet ein bisschen was. Ein Ja zu Jesus kann ein Nein an vielen anderen Stellen nach sich ziehen. Und Jesus will einfach, dass die Leute, die mit ihm leben, das wissen. Dass sie wissen, worauf sie sich einlassen. Und er möchte an der Stelle eben nicht einfach nur Fans, die ihn irgendwie gut finden und ganz nett und ganz interessant, sondern wirklich Leute, die ihm nachfolgen. Und das fordert uns alle heraus. Das fordert mich heraus, das fordert uns alle heraus. Aber es ist ja gut, Jesus spiegelt uns keine falschen Tatsachen vor. Jeder soll wissen, worauf er sich einlässt. Und Jesus sagt es ja hier auch ganz klar, er wurde verfolgt. Warum soll es denen anders gehen, die ihm nachfolgen? Er ist den Weg vorangegangen und will da auch weiter vorangehen. Und Jesus fordert an der Stelle auch durchaus klare Prioritäten. Und natürlich ist das, was er am Ende sagt, sehr zugespitzt, auch pointiert, so das Verhältnis Loyalität zur Familie, Loyalität zu ihm. Aber was er damit sagen will, ist, er möchte den ersten Platz. Und gerade dann, wenn es etwas kostet, dann ist ja die Frage, ist mir das jetzt so viel wert oder nicht? Nachfolge bedeutet ja, dass jemand vorne weggeht und ich gehe ihm eben hinterher. Das ist Nachfolge. Ich muss ja irgendjemand geben, es muss jemand geben, dem ich folge. Und ich finde das auch wichtig, dass wir ein ehrliches Bild malen. Dass wir nicht irgend so eine schöne Botschaft sagen, es wird alles gut, immer gesund, glücklich, Wohlstand, beliebt, erfolgreich. Das ist nicht das Bild, was Jesus für Menschen, die mit ihm leben, zeichnet. Am Ende sagt er ja, spricht er vom Kreuz auf sich nehmen, das sagt etwas von Leidensbereitschaft, das sagt auch etwas von der Bereitschaft zum Verzicht für etwas Größeres. Und jetzt haben wir diesen Text und wir hören das und wir lesen das und dann kommt irgendwie für uns alle, ganz egal aus welcher Perspektive du auf diesen Text drauf schaust, ja irgendwie innerlich so diese Frage, warum um alles in der Welt soll ich das dann überhaupt machen? Also, da gäbe es doch bestimmt schönere Sachen. Warum soll ich das immer wieder neu machen? Und was mache ich eigentlich, wenn ich mich dazu entscheide, aber dann doch unterwegs merke, dieser Weg, er ist ganz schön anstrengend. Was mache ich denn, wenn ich auf einmal merke, jetzt steht mir das Wasser irgendwie bis hier? Natürlich könnte ich sagen, ich lasse das, ich lasse die Finger davon. Aber das ist natürlich auch nicht das, was das erste Ziel ist, was Jesus mit diesem Text hat. Und von daher sagt er in diesem Text ja auch noch mehr. Und das ist der zweite Gedanke. Der richtige Blickwinkel schenkt Mut. Und der richtige Blickwinkel steht in der Mitte des Textes. Eine Anleitung zum Mutigwerden. Ich habe einfach die Verse hier nochmal stehen. Wovor sollen wir uns fürchten angesichts dessen? Natürlich vor Menschen. Es ist ja manchmal schon nicht einfach, sich vor einer Gruppe in der Klasse zu bekennen und zu sagen, ja, mir ist das wichtig, ich stehe dazu. Und es ist schön, wenn da viele sind, aber es ist herausfordernd, wenn man selber der Einzige ist. Und man könnte schnell an den Punkt kommen zu sagen, da bin ich lieber ganz still und lebe so ein U-Boot-Dasein, muss mich ja keiner sehen. Ich kann immer mal sonntags so auftauchen und die Woche über bin ich dann wieder verschwunden und es muss ja keiner was davon mitbekommen. Jesus setzt dem etwas entgegen. Er sagt ja, fürchtet euch nicht vor den Menschen. Und das ist ja schon mal herausfordernd. Er sagt vorher Verfolgung und Streit und Ärger. Und dann sagt er, vor den Menschen sollt ihr euch nicht fürchten. Und dann setzt er dem etwas entgegen, weil er sagt, es gibt jemand, der eigentlich viel mehr zu fürchten ist, der mehr Macht hat als alle diese anderen. Und das ist Gott selbst. Weil Gott derjenige ist, der nicht nur über unser Schicksal in diesem Leben entscheidet, sondern auch danach. Und auch das ist wieder so eine Aussage, wo man innerlich so einhakt und denkt, wie jetzt, wir sagen doch sonst immer, Gott ist ein Gott der Liebe, vor dem sollen wir uns fürchten? Es geht hier nicht um eine bloße Angst, aber eben um eine Ehrfurcht. Es geht darum anzuerkennen, wer Gott eigentlich ist. Der Herr dieser Welt, der Herr dieses Universums, der Herr über Leben und Tod und der verdient naturgemäß schon Ehrfurcht. Angesichts dessen ist es ja auch nicht selbstverständlich, dass dieser Gott auf unserer Seite ist. Wie gesagt, es geht nicht um Angst, aber um eine Ehrfurcht, die ihm seinen Platz zusteht und achtet. Und wenn wir diesen Gott so kennenlernen und wissen, okay, das ist der mächtige Gott und sehen dann aber gleichzeitig, dass dieser mächtige Gott auf deiner Seite sein will in allem, dann brauchen wir uns von niemand anderem mehr verunsichern zu lassen. Denn dagegen sind alles andere dann irgendwie doch kleinere Größen. Ich habe einen beeindruckenden Bericht gelesen von einem Pfarrer, manche kennen seinen Namen vielleicht, Wilhelm Busch, der war nicht der Erfinder von Max und Moritz, der heißt nur genauso, der war Pfarrer in Essen und war im Dritten Reich inhaftiert, weil er eben Pfarrer war und von der Gestapo verhaftet wurde und hat ein Buch geschrieben über seine Erlebnisse mit der geheimen Staatspolizei. Und er schreibt in diesem Buch: Nun muss ich Ihnen erzählen, wie Gott mich vor der Angst von der Staatspolizei befreite, indem ich eine größere Angst kennenlernte. Da saß ich das erste Mal im Gefängnis, anfangs in einsamer Verzweiflung, Angst und Not, bis ich auf einmal merkte, dass Gott mit mir reden wollte. Dann fing Gott an, mit mir zu reden über mein Leben. Das habe ich bei jeder Haft so erlebt. Als es still wurde, fing Gott an zu reden und nahm mein Leben mit mir durch. Mein Hochmut, meine Unreinigkeit, meine Lüge, meine Lieblosigkeit. Und auf einmal merkte ich, dass Gott ja zornig ist. Gottes Zorn loderte in meiner Zelle. Und wenn Ihnen solche Gedanken kommen, dass Gott mit Ihnen reden will, dann laufen Sie sonst meistens weg. Dann gehen Sie ins Kino oder machen Betrieb. Aber hier konnte man nicht weglaufen. Das war das Schauerliche und der Segen dieser Sache, dass Gott sagte, deshalb rede ich mit dir. Du bist ein Sünder. Und dann schreibt er weiter, ich lernte die Angst vor Gott, darum verlor ich die Angst vor diesen lächerlichen SS-Leuten. Haben Sie schon einmal Angst vor Gott gehabt? Sonst haben Sie noch nicht angefangen, die Wirklichkeit zu sehen. Dieser heilige Gott sieht uns, er umgibt uns. Seine Gebote können wir doch nicht mit Füßen treten. Vielleicht muss er Sie auch einmal in die Stille führen, dass Sie ihm nicht mehr weglaufen können. Und dann, als ich dachte, Mann, ich bin verloren, dann kam Jesus und zeigte mir seine Hände mit den Nägelmalen. Und auf einmal begriff ich, was ich draußen immer gewusst hatte. Er hat meine Sünde weggetragen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass ich Frieden hätte. Er macht mich gerecht vor Gott. Er ist unser Friede. Und das ist diese Spannung rund um die Ehrfurcht. Einerseits zu sehen, Gott ist dieser ehrfurchtgebietende Gott, aber er ist der, der auch gleichzeitig unser Fürsprecher sein will. Und wenn wir das wissen, dass dieser große Gott auf unserer Seite ist, dann hilft uns das, mutiger zu leben. Und wir sehen das ja auch in diesem Text. In diesem Text mit vielen Herausforderungen ist auch etwas von Gottes Fürsorge gesagt, dass er der ist, der dich kennt und der dich sieht. Denk doch einmal an die Spatzen. Zwei von ihnen kosten nicht mehr als einen Groschen und doch fällt kein einziger Spatz auf die Erde, ohne dass euer Vater es zulässt. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid darum ohne Furcht. Ihr seid mehr wert als eine noch so große Menge Spatzen. Und an der anderen Stelle heißt es, dass Jesus für uns eintritt bei Gott, wenn wir uns zu ihm bekennen. Und das ist das, worauf wir unser Leben bauen müssen, dass wir sehen, dieser große Gott, den haben wir im Rücken. Und wie geht das? Wie bekommen wir so ein angemessenes Bild von Gott? Wir lernen Gott durch sein Wort kennen, mit allen Seiten, mit den herausfordernden und mit den für uns angenehmeren. und wir lernen ihn dort kennen. Und einer meiner theologischen Lehrer, der hat immer gesagt, wir müssen dieses Buch lesen von einem Deckel bis zum anderen, damit wir die ganze Fülle Gottes auch entdecken. Den richtigen Blickwinkel zu haben und der richtige Blickwinkel, nicht auf die Bedrohung durch Menschen zu sehen, auf die möglichen Nachteile, sondern auf Gott, der schenkt Mut. Und wir wollen an der Stelle noch ein bisschen weiter nachdenken, was hilft uns dabei. Es ist nicht nur der richtige Blickwinkel auf Gott, es ist auch der Blick auf das größere Ziel. Gott verspricht, das Leben zu geben. Der Text endet mit dem Satz, wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Da geht es erstmal damals um eine besondere Verheißung für die, die tatsächlich um des Glaubens willen ihr Leben lassen mussten. Und bis heute gibt es sehr viele davon. Und es gibt heute mehr denn je, die den Glauben an Gott mit ihrem Leben bezahlen. Und das, was Jesus hier ja sagt, ist, ja, sie werden euch das Leben nehmen, aber sie nehmen nicht das Eigentliche. Es wartet eine Verheißung auf das ewige Leben. Und diese Wahl stellt sich für uns aktuell nicht und ich hoffe natürlich, dass sie nie kommt. Ich würde auch nie ein vorschnelles Urteil über jemanden fällen, der sich in so einer Situation anders entscheidet, weil man vom grünen Tisch weg immer ganz schlau wissen kann, wie man reagiert. Aber Jesus fordert an der Stelle ja auf, uns alle, unser Leben zu hinterfragen. Was ist denn mein Ziel? Was ist dein Ziel für dein Leben? Was sind deine Träume? Sind das deine Träume oder sind das auch Gottes Ziele? Es gibt ja Ziele, die versprechen schnellen Erfolg. Viel Ansehen, große Reichweite, viele Follower, viele Anhänger oder eben ein Leben mit Zukunft. Und das kann bedeuten, und das sagt Jesus hier, etwas dafür aufzugeben. Und das kann das nicht nur für ein paar Menschen bedeuten, die mit irgendeinem Thema zu tun haben, sondern er fordert uns an der Stelle alle auf, zu überlegen, kann das auch etwas kosten? Und wenn wir uns dann wieder fragen, warum soll ich das machen? Warum? Dann brauchen wir dafür den Blick auf den, der genau das für uns gelebt hat. Eben auf diesen Fürsprecher bei Gott, Jesus selbst. Und Jesus, der uns so zur Nachfolge herausfordert, das ist ja erstaunlicherweise der, der genau das gelebt hat. Der bereit war, die sichere Umgebung zu verlassen. Der sich in ein Umfeld begeben hat, wo am Ende die Volksmenge geschrien hat, kreuzige ihn. Er hat nicht auf seinen Vorteil gesehen. Er war bereit zum Verzicht. Und er hat das getan, damit er für die eintreten kann, die sich zu ihm bekennen. Und er tritt für uns ein. Deshalb braucht es von uns auch keine Perfektion, weil er für uns eintritt. Aber er ist der, der vorangegangen ist. Das ist Nachfolge, von ihm berührt zu werden. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Und er will uns zu einem besseren Ziel führen. Und wenn wir das in Relation sehen, was sind die Jahre unseres Lebens? Selbst wenn du sagst, das ist noch gar nicht deine Perspektive, aber mathematisch gesehen, was sind die 70, 80 Jahre deines Lebens im Verhältnis zur Ewigkeit? Nahezu nichts. Und wenn man dann die Wahl hat zu überlegen, investiere ich mich in diese kurze Zeitspanne oder investiere ich mich in die Zeitspanne, die Ewigkeitswert hat, dann macht es mehr Sinn, sich in die längere Perspektive zu investieren. Weil das ein Ziel ist, was uns niemand nehmen kann. Wenn wir das verstehen, dann macht es auch Sinn zu verzichten für dieses größere Ziel. Aber wir brauchen eben diese Perspektive, damit das Ganze Sinn macht. Wir brauchen den Blick auf die Ewigkeit und auf den, der alles dafür gegeben hat, damit wir dort ankommen. Und das hilft uns auch dann, wenn wir auf diesem Weg mal müde werden oder wenn wir scheitern. Was kann uns noch konkret dabei helfen? Es gibt ja jeden Tag so viele Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und damit meine ich jetzt nicht die banalen, welche Socken ich morgens anziehe. Das hat jetzt weder besonders hohen Ewigkeits- noch sonst wie Wert, das meine ich nicht. Aber die Frage, was mache ich mit meiner Lebenszeit? Was mache ich mit meinem Geld? Was mache ich mit meinen Beziehungen? Muss das alles mir dienen? Dient es kurzfristig oder dient es langfristig? Ich habe von dem Pfarrer Wilhelm Busch erzählt, der mich an der Stelle beeindruckt hat. Es gibt noch einen anderen Mann, an dessen Biografie ich immer denken muss, wenn ich über dieses Thema nachdenke. Und den werden auch wahrscheinlich viele nicht kennen. Das ist Jim Elliot. Jim Elliot wurde am 8. Januar 1956 im Alter von knapp 30 Jahren mit einigen Kollegen in Ecuador ermordet. Sie hatten versucht, zu fünft oder zu sechst einen Indianerstamm mit dem Evangelium zu erreichen und wenige Tage nach der ersten Kontaktaufnahme wurden sie überfallen und getötet. Und wie gesagt, er war keine 30 Jahre alt und hinterließ eine Frau und eine Tochter. Und man steht davor und man fragt sich, war es das jetzt wert? Wie konnte er das deiner Familie antun? Hat er an die nicht gedacht? Aus menschlicher Perspektive ist die Frage relativ einfach zu beantworten. Eine total unsinnige Entscheidung. Aber dieser Mann hat ein Tagebuch hinterlassen und in diesem Tagebuch findet sich ein Satz, der mich, seit ich ihn das erste Mal gelesen habe, immer wieder herausfordert. Den hat er in jungen Jahren aufgeschrieben. Und das ist der Satz, der auch hier vorne steht. Er hat gesagt, derjenige ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Derjenige ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Das ist Leben mit Ewigkeitsperspektive. Ich wünsche es uns allen, dass wir nie in diese Situation kommen, aber ich wünsche uns, wenn wir über Nachfolge nachdenken, den Blick auf das, was am Ende wartet. Nicht nur auf die Nachteile, auf die möglichen Nachteile. Und ich wünsche es uns, dass wir deshalb einsteigen in diese Nachfolge, weil es ums Leben geht, weil es nicht um irgendwas geht. Und wenn du diesen Schritt gemacht hast, dann wirklich dran zu bleiben und nicht zu sagen, jetzt wird es irgendwie schwierig, jetzt wird es herausfordernd. Ja, die Herausforderungen, die werden kommen. Das ging den Jüngern so, das ging Jesus schon so. Warum soll uns das anders gehen? Aber dran zu bleiben und dann auch Menschen zu haben, die einen auf diesem Weg zu begleiten. Jesus fordert uns heraus mit so einem Text. Er legt die Risiken, die Nebenwirkungen, aber auch die Versprechen auf den Tisch. Und es fordert uns zu einer Antwort heraus. Die Antwort, die kann ich nur für mich geben, die muss jeder für sich geben. Aber wir müssen sehen, dass dieser Jesus eben auch bis zum Ende der Fürsprecher bleibt für die, die sich auf diesen Weg machen. Jüngerschaft, Leben mit Jesus, es ist kein Ponyhof, aber es führt zum Leben mit Ewigkeitswert. Amen.